Es ist Montag, der 11. Dezember.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie ist rechtzeitig zum zweiten Advent auch hier. Sie hat sich hinter Türchen Nummer 11 in meinem Adventskalender des Herzens versteckt. Der weltgrößte News-Junkie Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Niki, du hast natürlich selbstverständlich auch das Video von, schauen Sie, es geht auch ein Stück weit um die Tradition. Markus Söder gesehen, wie er in seinem Weihnachtspulli die natürlich wieder die zweite Kerze am Adventskalender angezündet hat. Er hatte diesmal einen Star Wars Ugly Christmas Sweater an und sagte dann auch passend natürlich dann May, und dann hat er sich aber schon vertan, May the Weihnachtsforce with you. Also es war dann alles
so ein
bisschen.
Er kann es einfach. Er hat das Game Social Media so gut verstanden.
Das ist absolut richtig. Ja.
Respekt.
Er war ja bei der Herz für Kindergala mit Gloria, schauen Sie, stand da.
Seiner hübschen Tochter, ja.
Mit seiner schönen Tochter Gloria saß er da am Telefon. Also es war
tolle
auch
Veranstaltung.
Ja, ist richtig. Weißt du, was Whamageddon ist? Das ist offensichtlich so ein Hype, der seit ein paar Jahren läuft. Und das ist wie so ein Massenphänomen, dass einfach eine ganze Nation, in diesem Falle die britische, sich bemüht, Last Christmas von Wham zu entgehen. Das ist wie so ein Survival of the Fittest.
Viel
oder so ein
Glück dabei.
Ja, wie so ein Ausscheidungsrennen.
Der Song es nicht letztes Jahr zum ersten Mal auf Platz 1 geschafft, der Charts?
Kann sein, ja.
Ja.
Und jetzt ist es halt so, dass sich ein DJ in einem Fußballstadion entschuldigt hat, dass er Last Christmas von Wham gespielt hat, weil das für diese 7000 Menschen, die im Stadion waren, natürlich sofort hat es bedeutet, dass sie ab sofort ausgeschieden sind bei diesem Marathon. Also es geht darum, bis Heiligabend es geschafft zu haben, Last Christmas nicht zu hören. So.
Ich stelle mir auch so vor, wie so, weiß nicht, ob du das Phänomen Havana Syndrome kennst.
Nein.
Es ist so vom CIA irgendwas mit Tönen und Sonic Sounds, das okay. Menschen krank macht, aber du kannst es nicht hören und es passiert.
Ich dachte, ich kriege so einen Tinnitus, wenn ich zu viel rumgetrunken habe, das ist was anderes.
Nein, aber ich stelle mir die Reaktion so vor, dass du so ein Stadion voller Menschen hast, die dann diesen Song hören,
ja,
und George Michaels wunderschöne Stimme und plötzlich alle sich so an die Ohren fassen und sagen, nein!
Ja, das ist richtig. Naja, also wie gesagt, die Hörer von Antenne Bayern oder Hitradio FFH haben einfach gar keine Chance, in diesem Rennen zu gewinnen. Aber das mal nur am Rande.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
So groß wie ein Truthahn. IKEA bietet gigantischen Schmaus zu Weihnachten an. Erstmal toll, dass Tag 24 noch solche schönen Begriffe wie Schmaus verwendet. IKEA erweitert zum diesjährigen Fest sein Angebot an Speisen. Doch statt einem schwedischen Weihnachtsbraten, Schinken, Gans oder Ente vielleicht, entschied sich das Einrichtungshaus für eine gigantische Neuinterpretation seines wohlbeliebtesten Gerichtes. Ich sage ja Kurt Buller, aber richtig heißt es natürlich, Niki. Schöttbullar. Das ist aber in Großbritannien der kulinarischen Hochburg, muss man ja sagen. Da ist das der Fall. Und das Ding sieht halt einfach aus, als hätte man so einem Mammut die Klöten abgeschnitten. Also wie soll ich jetzt sagen, das Köttbullar-Ding, das sieht aus wie ein riesiger Medizinball aus purem Hack. Und ihr wisst, ich bin Schleckermäulchen. Ich esse gerne mal so ein bisschen verkleinert, wenn das sein muss. Muss ja nicht viel sein. Einmal spatzen mit Parmesan drüber. Aber es ist halt wirklich ein sehr, sehr großer Fleischklops.
Truthahngröße jetzt.
Aber ist ja also absurd. Das ist aber auch interessant. Ne? Also kein Mensch hat ein Problem damit, einen Truthahn zu fressen. Wenn du den siehst, denkst du, ist groß, aber ja. Aber kein Mensch käme doch auf den Gedanken, so eine Frikadelle.
So ein XXL Beef Tiki.
Ja, aber riesig. Das ist ja wirklich riesig.
Ich hab da voll Lust.
Würdest du ja Jumbo Schreiner sagen, so kann man mit Menschen nicht umgehen. Also ist ja wirklich absurd. Die Größe ist wirklich absolut geisteskrank.
Lass nach England fliegen.
Wirklich absurd.
Die Schlagzeile des Tages.
Wir warten ein wenig drauf, denn die Ampelregierung, die Koalition, tagt natürlich immer noch über dem 17 Milliarden Loch und man kommt zur Stunde einfach nicht weiter. Deswegen gucken wir erstmal hier drauf.
Gewinner des Tages.
Ja, das ist natürlich Olaf Scholz. Eindeutig der Gewinner des Wochenendes. Es war SPD-Parteitag und es war ein Fest. Die Taz überschreibt es mit: SPD zieht rote Linien. Die Sozialdemokraten stärken der Parteiführung und Olaf Scholz den Rücken. Sie geben dem Kanzler aber auch Hausaufgaben mit. Also, das war ja fünf Minuten Standing Ovations für Olaf Scholz. Das war wirklich also Sternstunde Autosuggestion. Also dass da nicht noch jetzt so in bester Parteitagstradition wie mit Martin Schulz damals. Jetzt ruft mal alle Martin. Aber wirklich alle super, Olaf Scholz, geile Rede. Standing Ovations, fünf Minuten für Scholz.
Ey. Aber ich liebe die Tatsache, wie wir alle auf diese Parteitage blicken.
Ja.
Und erwarten, dass da irgendwas Großartiges zustande kommt oder man was Neues hört. Aber genau wie bei den Grünen war es ja wirklich jetzt auch gefühlt so eine Jürgen-Höller-Veranstaltung. Teambuilding.
Ja, voll.
Und ich verstehe es, weil man gerade bei der SPD aus der Vergangenheit gelernt hat, Streit kommt beim Wähler immer beschissen an.
Das
also
richtig.
Sogar wenn wir einander hassen sollten, lasst uns die Fassade aufrechterhalten. Bei uns Persern übrigens Kulturgut.
Das ist absolut
immer
richtig.
Die Fassade aufrecht. Schmutzige Wäsche wird zu Hause gewaschen.
So.
Liebe Grüße an die Pochers.
Das war
aber ja, und deshalb fand ich es wirklich interessant zu sehen, wie wir alle dachten, da kommt jetzt wirklich irgendwie was bei rum.
Mhm.
Aber
haben wir das gedacht? Ja.
Eigentlich war es nur so, oh, love.
Naja, er hat ja schon gesagt.
Eine Ruckrede gehalten. Und ganz ehrlich frage ich dich aber auch, was macht eine Ruckrede oder eine tolle Rede Scholz so bedeutungsvoll? Weil ich habe das Gefühl, das ist echt clever, das ganze Jahr über so farblos zu sein, dass wenn du einmal die Stimme anhebst und so ein bisschen an den Equalizern so spielst, dass dann alle total geflasht sind und sagen, da ist er wieder.
Ja, naja, also Scholz hat ja gesagt, und das ist ja so die Kernbotschaft, übrigens hatte er nur einen Zettel dabei und war ohne Schlips am Rednerpult. Da hat man, also es war so ein bisschen so Ärmel hochkrempeln und jetzt ran. Und er sagte, es wird in dieser Situation keinen Abbau des Sozialstaates geben. Und das war natürlich die Botschaft an die Partei. Da war völlig klar, okay, wenn es jetzt darum geht, im Haushalt zu streichen, an den Sozialstaat geht es nicht ran. Das wurde natürlich sehr positiv aufgenommen. Genosse Olaf, einer von uns, fantastisch, super. Und man hat natürlich dann so ein bisschen so den, dann hat man natürlich Richtung CDU geschossen. Saskia Esken sagte irgendwie, das ist die populistischste Partei überhaupt und so. Weil das ist ja irgendwie klar. Also ich glaube, Friedrich Merz und die CDU waren in diesem Falle so ein bisschen der Strohmann, denn man konnte ja schlecht Christian Lindner anscheißen auf dem Parteitag und den Koalitionspartner, der ja auch gesagt hat, naja, wenn wir irgendwo streichen wollen, dann weg mit dem Bürgergeld. Das ist ja im Grunde genommen so ein bisschen der IM von Friedrich Merz, Christian Lindner, der ja, das ist ja CDU-Programmatik. So, da musste man auf dem Parteitag aber dann eher so die CDU angreifen, weil der FDP konntest du es natürlich offen in dem Sinne nicht geben. Aber klar, ne? Ich meine, wie hatte Anne Hähnig beim Radio 1 Kommentatoren-Talk, liebe Grüße an Marco Seifert, so schön gesagt,
ganz liebe
Grüße. Je mieser die Werte der Partei, desto besser der Parteitag. Dann ist man halt geschlossen zusammen und sagt, Mensch, wann sind wir doch eine Bombenpartei? Aber eigentlich,
waren sie so geschlossen? Es gab ja auch Buhrufe.
Ja, es gab Buhrufe und zwar für Sachsens Juso-Chefin Mareike Engel, denn die sagte, für die schlechte Stimmung in diesem Land und die erschreckenden Umfragewerte der SPD, für die bist auch du also ein bisschen höhnisch eigentlich, ne?
Für eure Scheißstimmung, das seid ihr dafür verantwortlich und nicht wir.
Sagte, du bist dafür mitverantwortlich, die Landtagswahlen in Bayern und Hessen waren ein erster Vorgeschmack auf das, was uns im nächsten Jahr in Brandenburg, Sachsen und Thüringen erwartet. Und dafür wurde sie ausgebuht. Und da hast du natürlich schon gemerkt, okay, es geht hier dann auch wirklich ein bisschen um Autosuggestion. Man will auf Teufel komm raus die Stimmung gut erhalten. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber das, was sie da sagt, ist doch völlig richtig. Das stimmt doch auch einfach. Also der fehlkommunizierende oder auch der kommunikationsverweigernde Scholz ist ja natürlich mitverantwortlich für die schlechte Stimmung und für die miesen Umfragewerte der Ampel. Was denn sonst?
Ja, weil er einfach auch in dieser Koalition wirklich eher als Moderator daherkommt und man nicht das Gefühl hat, dass er für irgendwas großartig brennt oder für etwas steht. Und das spürt man bei ihm einfach. Aber ich mochte generell an diesem Parteitag auch das Duzen. Also das macht, das schafft sofort eine ganz bestimmte Atmosphäre, wenn
absolut.
Du da Leute hast, die dann sagen so, Wenn du als Kanzler nicht im Namen der Sozialdemokratie überzeugen kannst, dann werden wir im nächsten Jahr scheitern. Ja. Und das hat dann sofort sowas so
Andreas, ja, wenn so Philipp Türmer, wenn Philipp Türmer, der Juso-Chef, liebe Grüße, wenn er dann den Bundeskanzler adressiert und sagt, du Olaf, du hast immer gesagt, wer Führung bestellt, bekommt sie auch. Du Olaf, ich bestelle Führung. So, da hat man noch das Gefühl, ja, die sind da, das ist eine Einheit. Übrigens, weil nach 2 Jahren Kanzlerschaft kann ja niemand Olaf Scholz imitieren. Niemand kann Olaf Scholz, aber ich habe an meiner Olaf Scholz-Imitation gearbeitet. Willst du es hören?
Hören Sie jetzt die sensationelle, einzigartige Olaf Scholz-Imitation.
Gas. Es tut mir leid, mehr konnte ich noch nicht.
Das war die brillante, einzigartige Olaf Scholz Imitation.
Oh Mann.
Es ist einfach wirklich, mehr ist nicht drin. Ich kann nur das eine. Naja.
Unterm Radar.
Treffen in Washington. Orban will auf Ende der US-Militärhilfen für Ukraine drängen. Das berichtet der Fokus. Heute trifft sich Viktor Orban mit Republikanern in Washington. Ziel des ungarischen Ministerpräsidenten. Er will auf ein Ende der US-Militärhilfen für die Ukraine drängen. Das berichtet der Guardian. Demnach trifft Orban bei der 2-tägigen Veranstaltung auch republikanische Kongressabgeordnete. Also Orban ist nicht nur dafür da, in der EU selber für Schaden zu sorgen und alles zu blockieren. Jetzt fliegt er schon nach Washington. Ist doch also ein,
ist ein Saboteur.
Wahnsinn, ne? Also ich meine, dass Zelensky nicht allzu viele verlässliche Partner in der Welt hat, das ist völlig klar. Aber dass da einer wirklich, also der ist ja
aktiv dagegen wirklich arbeitet.
Ja, das ist ja Wahnsinn.
Ich hatte auch sofort den Eindruck, dass er schon die Zeit nach diesem Krieg für sich plant.
Ja,
für
Putins
sich und
besser Mitarbeiter, genau, in Europa.
Genau,
da kann man
und dann
wohl
sagt
sagen.
Er, hey, weißt du noch damals, als ich für dich da...
Ja, ja.
Ja.
Na, das ist wirklich,
Gas.
Es ist wirklich... Gas. Also das ist wirklich verheerend. Ich meine, Orban ist sowieso, also wie belastbar die EU ist, das macht man ja immer eigentlich an Orban fest. Also wie wenig man auch eine Wertegemeinschaft hat. Gut, da kommen jetzt demnächst noch Leute wie Wilders dazu. Meloni ist ja absurderweise, die spielt ja sogar noch weitestgehend mit. Da muss man ja, da ist man fast noch erleichtert.
Noch?
Ja, ja, klar. Und derweil ist Zelensky, der ukrainische Präsident, wiederum nach Argentinien gereist, um Milei zur Amtseinführung zu gratulieren und natürlich auf die Art und Weise neue Partnerschaften zu knüpfen, was ja auch nachvollziehbar ist. Denn es kann halt eben sein, dass die USA demnächst die Militärhilfen einstellen, Deutschland...
Vor allem, weil Argentinien so viel Geld hat, um in die Ukraine zu investieren.
Ja gut, aber ich meine, man geht ja davon aus, dass vielleicht möglicherweise dann auf dem südamerikanischen Kontinent generell vielleicht ein bisschen was geht. Lula ist ja nun auch alles andere als eine Stütze von Zelensky. Und klar, dass der natürlich guckt, wo kann ich in der Welt noch irgendwie Allianzen zu schmieden. Denn natürlich sieht es für die Ukraine nicht gut aus. Und auch die deutschen Hilfen, die zugesagten, sind deutlich weniger, also es kommt weniger an, als zugesagt wurde. Also man hat derzeit schon das Gefühl, dass das Thema Ukraine jetzt so langsam ausläuft. Und das zu einem Zeitpunkt, wo es genauso dringend ist wie vor knapp 2 Jahren. Und das finde ich so, ich finde das so bedauerlich. Und das hat ja in gewisser Hinsicht ja auch ein bisschen was mit unserer Aufmerksamkeit, Ökonomie zu tun und dem politischen Druck, der dadurch entsteht. Denn die Hilfe ist ja genauso notwendig, wie es vor 2 Jahren war.
Aber ich empfinde auch genauso so einen Frust, weil ich das Gefühl habe, hättest du vor 2 Jahren gesagt, hey, sollen wir Waffen liefern oder nicht? Da war ich ja auch, gehörte ich auch zu den Skeptikern, hatte noch keine richtige Meinung dazu. Und jetzt denke ich mir so, 2 Jahre sind wir jetzt drin, all diese verlorenen Leben, das Geld, was man investiert hat, und am Ende des Tages bleibt es dann wirklich so ein half-assing,
genau, so
was ich so von Anfang an auch so wahrgenommen habe. Dieses, ja, gebt denen einfach Waffen, ja, dass irgendwelche Musikstudenten oder so jetzt da plötzlich Panzer bedienen sollen. Und ich weiß, sie sind nicht Teil der NATO, aber auch immer dieser Vorwand, man will diese rote Linie zu, was für Putin dann als Einmischung gilt oder nicht. Aber dieses, ja, wie ich schon sagte, dieses Halbherzige, das ist dann die Quittung jetzt gerade. Dann,
na, um dann am Ende zu dem Schluss zu gelangen, ja, wir haben ja alles getan. Aber es hat
ja
irgendwie nicht gereicht,
nicht.
Wo du sagst, ja, und genau das ist ja halt eben nicht passiert. Es wird halt immer nur mit ein bisschen, wie soll man sagen, also es wird nur, das Gaspedal wird immer wieder so angetippt, dass man irgendwie immer so, so mit verzögertem Tempo da durchfährt, aber es wird halt nie wirklich vollumfänglich Hilfe geleistet, so das, der Klassiker halt, ne? Also zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Und um dann zu dem Schluss zu gelangen, naja, siehste, wir haben es versucht, aber es hat nicht geklappt. Aber die Erkenntnis muss sein, nein, wenn du richtig reingehst, hast du auch eine Chance. Aber 2 Jahre lang das so durchzuschleifen, das ist es dann auch nicht.
Vor allem die Botschaft wäre wirklich verheerend, wenn man Putin jetzt einfach gewinnen lassen würde. Also ich weiß nicht, was das für die Weltpolitik und ja für die Ordnung bedeuten würde.
Gucken mal, wer da spricht.
Auftritt in Berlin. Herbert Grönemeyer überrascht Weihnachtsmarktbesucher. Das berichtet der Spiegel. Damit hatte beim Glühweintrinken wohl keiner gerechnet. Herbert Grönemeyer ist unerwartet im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg aufgetreten und präsentiert da einen neuen Song. Was müssen die Leute noch alles... Nein, ist natürlich ganz toll. Also du bist gerade da und dann hörst du... Oh, guck mal, wer da spricht. Oh. So.
Ich liebe auch die Formulierung. Tauchte auf einmal Herbert Grönemeyer auf. Wie so ein Yeti. Oder?
Ja, wirklich. Da taucht er plötzlich auf. Also das wurde auf dem Lucia oder Lucia Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei, natürlich Prenzlauer Berg, ist ja völlig klar. Das ist der Soziotop, in dem Grönemeyer sich wohlfühlt. Und ja, und da hat er Grönemeyer da gesungen. Das ist natürlich große. Ich weiß jetzt nicht, was man da so auf dem Weihnachtsmarkt so singt. Ne?
Nee, er hat seine Songs natürlich gesungen.
Achso, ja, ich fühle mich leer und verbraucht. Das alles tut weh. Hab Jagertee in meinem Bauch. Es gibt ja viele Songs, die dazu passen. Ne? Kann ich mehr sehen? Trau dich mehr mal lang, je nachdem, was man sich da reingedroschen hat.
Aber das fand ich auch so enttäuschend, dass da dann stand, unterstützt wurde Grönemeyer auf dem Weihnachtsmarkt.
Lucia Weihnachtsmarkt.
Vom Rundfunkchor Berlin, weil ich mir erst die Situation viel lustiger vorgestellt habe, dass er einfach so als Besucher da selbst einfach da rumbummelt und plötzlich jemand sagt, komm mal, mach einen Song.
Oh, aber.
Genau.
Ich, bin privat hier. Die zunächst teils verdutzten Menschen auf dem Weihnachtsmarkt waren so begeistert, dass Grönemeyer und Chor den Song gleich noch einmal präsentierten.
Ja, kann man fick dich, GEMA.
So sieht es nämlich aus. Naja, es war so, Grönemeyer war ja sowieso schon gestern in Berlin aktiv, denn es gab ja eine Demonstration gegen Antisemitismus und es sind ungefähr 3200 Teilnehmer da gewesen. Ursprünglich ging man von über 10.000 aus und die Demo ging natürlich gegen Antisemitismus, Hass und Rassismus unter dem Motto, nie wieder ist jetzt. Und da waren halt eben auch, besagte Herbert Grönemeyer, Kai Wegner, Roland Kaiser, Hubertus Heil waren dabei. Also an dieser Stelle Respekt, dass sie das organisiert haben, dass sie da gewesen sind. Und natürlich auch Respekt an alle, die dort waren. Nicht nur, weil sie das richtige Zeichen gesetzt haben, sondern weil es ein unfassbar beschissenes Wetter war. Es hat unglaublich geregnet. Also alle, die trotz Kälte und Regen da gewesen sind, wirklich größter Respekt. Dass es zahlenmäßig ein wenig traurig ist. Ich glaube, das kann man bei 3000 Menschen oder 3200, ich glaube, das muss man jetzt nicht nochmal dick unterstreichen. Aber so ist es halt leider. Parallel gab es ja nur wenige Kilometer entfernt, gab es wiederum, also auch in Berlin halt eben, einen Demonstrationszug unter dem Motto Solidarität mit Palästina, keine Waffen für Genozid. Und die hatten in etwa 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. So, und da sieht man es natürlich, also gerade so auf diesen paar Quadratkilometern in Berlin natürlich sehr deutlich. Ich will jetzt nicht sagen, wie in der Mitte gespalten, aber wie unterschiedlich halt die Situation in Nahost bewertet wird. Übrigens hatte Robin Alexander erzählt, er lebt ja in Neukölln, dass es diese Ausschreitung und diese Aggression bei den Pro-Palästina-Demos, die ja manchmal in Pro-Hamas-Demos abgleiten, dass die Polizei das da wirklich vor Ort in den Griff gekriegt hat, dass es da jetzt ruhig sei. Und zwar durch direkte Gefährderansprachen. Also du hast gesehen, dass die Polizeipräsenz und hartes Durchgreifen des Rechtsstaates tatsächlich etwas bewirkt, dass du diese Situation dort nicht mehr hast.
Ja, vor allem sind mit Kameras auch unterwegs und so habe ich gesehen, dass sie später auch so die Plakate, die teilweise in arabischer Schrift verfasst sind, auswerten können. Ja. Aber was mich wirklich gewundert hat, noch einmal, Pro-Palästina-Demos kannst du machen. Mhm. Und noch einmal, die UN spricht gerade vor einem kompletten Kollaps in Südgaza.
Ja.
Das ist wirklich eine Katastrophe, was da für Zustände gerade sind. Ich glaube, 100 Menschen kommen auf eine Toilette. Ja. Das ist ich kann es mir wirklich noch nicht einmal vorstellen. Ja,
die Hölle auf Erden, so beschreiben es eigentlich alle.
Ja, und trotzdem, das Hamburger Amtsgericht hat gerade das Verbot spontaner, und jetzt wichtig, Pro-Hamas-Kundgebung aufgehoben. Und da denke ich mir so, also pro-Palästina ist die eine Sache, aber pro-Hamas, es sind einfach die schlimmsten Terroristen, die es gibt.
Also das hat mich auch wirklich sehr, sehr verwundert, als ich diese Meldung las, weil ich meine, da muss man ja, also genau das, ne, eine Pro-Palästina-Demo ist per se erstmal völlig in Ordnung und auch menschlich nachvollziehbar. So, dann geht es halt immer darum, in was gleitet es dann ab, aber eine Pro-Hamas-Demo macht ja nichts anderes als Terror, Tod, Leid, Folter, Vergewaltigung gut zu heißen.
Also, sexualisierte Gewalt, ich glaube, das hat Al-Qaida noch nicht mal gemacht, und es ist schon echt übel, wenn Al-Qaida sagt, ey, so schlimm sind wir dann.
Absolut,
auch nicht.
Und dass wir das noch erwähnt haben, weil wir gerade dabei sind, es ist so, dass Netanyahu mit Putin telefoniert hat. Also er hat im Gespräch mit Wladimir Putin Kritik an der russischen Haltung im Gaza-Krieg geübt, das berichtet der Stern. Netanyahus Büro teilt mit, der Ministerpräsident habe seine Unzufriedenheit über Positionen russischer Repräsentanten bei den Vereinten Nationen sowie in anderen internationalen Foren geäußert. Netanyahu habe, Zitat, außerdem nachdrückliche Kritik an der gefährlichen Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Iran zum Ausdruck gebracht. Und, hat er auch noch gesagt, zum Kreml-Chef, also Putin, dass jedes Land, das eine so bösartige Terrorattacke erfahren hätte wie Israel, nicht weniger heftig reagiert hätte, wo Putin sagt, naja, ich habe schon so reagiert, indem das andere Land überhaupt nichts gemacht hat, die einfach überfallen haben.
Ich bin der Täter, genau.
Ja, ich bin der Täter, also ich finde das schon spannend, aber gut, also Netanyahu und
Netanyahu hat sich auch im Angriffskrieg auf die Ukraine sehr zurückgehalten.
Das Kleingedruckte.
OPEC-Brief löst empörte Reaktionen aus. Es geht natürlich um die Weltklimakonferenz. Der Deutschlandfunk berichtet das. Auf der Weltklimakonferenz in Dubai wehrt sich die Organisation erdölexportierender Länder gegen Pläne, fossile Energieträger langfristig zu verbieten. Der Generalsekretär der OPEC, Al-Ghaz, ließ eine Erklärung verlesen, in der er einen Ansatz zum Klimaschutz inklusive aller Energieformen fordert. Darüber hinaus müssten sämtliche Technologien in Betracht gezogen werden. Zuvor hatte Al-Ghaz in einem Brief den OPEC-Mitgliedsländern empfohlen, sich auf der Konferenz einer Abkehr von fossilen Energieträgern zu widersetzen. Ja, aber entschuldige bitte, was soll man denn machen? Das ist so, als würdest du Cristiano Ronaldo sagen, du kannst ja doch auch die Beine absägen und vielleicht es mit Schach versuchen. Also doch, also was haben sie denn erwartet, was
und
da passiert?
Und es muss einstimmig sein, gell? Ja. Sonst kommt nichts großartig zustande.
Genau, da kriegst du keine gemeinsame Erklärung hin und nichts. Also ich frage, also ich meine, klar, natürlich erwarten wir von einer Weltklimakonferenz die radikale Wende.
Und positiv anzumerken ist, dass so viele Länder überhaupt zusammenkommen. Das ist ja schon mal echt.
Naja, sie haben zumindest, ist ja, also dass das die ist, Zusammenkunft ist ja schon eine Absichtserklärung an sich, dass man gemeinsam das Gefühl hat, wir wollen etwas erreichen. Aber im Großen wie auch im ganz Kleinen ist es dann aber wieder an dem Punkt, dass man sagt, ja, ich will ja auch die Wende. Ach so, das betrifft mich auch. Ja, das geht natürlich nicht. Aber was erwartest du denn auch von ölfördernden Ländern, dass die sagen, dann versuchen wir es mal mit einem schönen Windrad oder so?
Es heißt einfach COP28. Ich frage noch einmal, was ist mit COP 1, 2, 3, 4, 5, 6?
Ja.
Wie erfolgreich waren diese COPs? Und noch einmal, Dubai, es fühlt sich mittlerweile eher an wie ein Davos.
Ich hasse COPs. Immer wenn Cops waren, war die Stimmung scheiße.
Nein, aber kommen sie zusammen und es fühlt sich wirklich, dann machen sie noch Deals nebenbei. Es ist Davos. Davos nur, dass man ein paar finanziell schwächere Länder noch mit teilhaben lässt, aber sonst.
Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
Maske tragen, keine Weihnachtsfeiern. Dringende Corona-Warnung von Lauterbach. Das berichtet die Bild. Es ist wieder 2020.
Mach's mit der richtigen Stimme.
Ja, natürlich. Entschuldige bitte. Maske tragen, keine Weihnachtsfeier. Also dringende Corona-Warnung. Also von Lauterbach. Ach, da bin ja ich. Also kann ich nur sagen. Ja. Also es ist ja tatsächlich so. Die nächste Corona-Welle ist ja schon längst da. In Berlin, wo wir gestern saßen, am Tipi am Kanzleramt, da ist, glaube ich, die Inzidenz irgendwie bei 1.700 oder so. Wobei ich mich immer frage, wie will man das denn überhaupt noch ermitteln? Also wer meldet das denn? Wie kommt
7
man denn
Millionen
darauf?
Arbeitnehmer sind gerade krank.
Wirklich?
Atem.
Ich wusste gar nicht, dass wir überhaupt noch 7 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland haben. Ja, naja, klar. Also das ist ja völlig klar. Wir haben das RSV-Virus oder RS-Virus wahrscheinlich dann. Dann Corona, Atemwegserkrankungen, noch und nöcher, Grippe. Aber
was
es
macht
ist
das mit dir?
Ja, was macht das mit mir? Ja, also für mich bedeutet das, ich also kann sie jetzt, also der Land kann schon, naja, also die Sätze sind natürlich schon, das ist halt wirklich so ein 2020er Klassiker, also kurz vor Weihnachten, also am besten auf große Feiern in Innenräumen verzichten.
Du
also,
hörst es und denkst aber schon so eher, na.
Ja, oder auch Homeoffice, also nein, jetzt keine Weihnachtsfeier. Ja.
Ich kritisiere an mir selbst, wie wenig ernst ich es nehme, ja, mhm. Und deshalb werde ich wahrscheinlich mir morgen Corona zuziehen.
Selbstverständlich.
Aber ich merke wirklich, an sich, es ist ja sowas Kleines. Trag eine Maske
auf.
Ja, trag eine Maske und so, alles wieder, nein, nein.
Ja.
Sofort diese Abwehr, dieses Trauma, was wir einfach 2 Jahre lang hatten und man möchte da nicht zurück und weiß aber ganz genau, it's all coming back.
Naja, es ist ja, also es ist ja,
wenn
also
nicht
klar,
mit Corona,
wir haben natürlich Omikron
anderes.
Oder Pirola oder so, das ist ja jetzt alles, es ist ja eine
Pirola?
Andere Situation als 2000, wie bitte?
Pirola, was?
Pirola. Ich finde, Pirola klingt irgendwie nicht wie so eine Variante, sondern immer wie so ein Liebeslied von Florian Silber, Pirola, ne, oder?
Ja, wie so ein Drink.
Ja, ich hätte gerne 2 Pirola für meine Frau, 2 Pirola-Spritz für meine Pirola-Spritz. Natürlich auch gut, wenn dich einer anniest. Dann kriegst du 1 Pirola-Spritz, 2, wenn dir einer in den Nacken niest. Naja, also klar, unter Omikron ist es alles nicht mehr so heftig, alles nicht mehr so wild. Deswegen müssen wir ja auch nicht zu Hause bleiben. Es gibt keinen Lockdown, ist ja alles wunderbar. Aber der Sound klingt natürlich so. Und es ist ja auch richtig, ist ja klar, wenn man sich nicht mit Corona oder Grippe oder sonst was anstecken will, meidet man größere Versammlungen. Da geht man ins Homeoffice oder man setzt eine Maske auf. Ich weiß ja auch, ich fahre ja unfassbar viel mit dem ICE. Wenn du da diesen Röchel-Express hast, in dem du wirklich also sämtliche Infektionen der westlichen Hemisphäre in Wagen 11 hast, so eine Symphonie des Hustens, natürlich ist eine Maske da schlauer, ist doch völlig klar. Also es ist ja auch nicht schlimm, wenn Lauterbach das empfiehlt, der ist ja auch Gesundheitsminister, aber es fühlt sich halt einfach in dem Moment an, also du sagst so, finde sowieso jetzt nach allem, was wir so durch haben, also 2024, entweder nochmal so eine richtig schöne Pandemie oder was wir lange nicht hatten, ist halt auch mal wieder so eine anständige Finanzkrise, oder? Das fehlt uns noch. Aber das ist ein anderes Thema.
Woanders ist es auch beschissen.
Moviepilot berichtet, Hugh Grant wird im neuen Abenteuerfilm zum bizarren Fantasywesen und verabscheute die Arbeit, hätte das ganze Ding nicht mehr hassen können. Im neuen Fantasyfilm über die Vorgeschichte des exzentrischen Schokoladenfabrikbesitzers Willy Wonka wird Hugh Grant zum schrägen Oompa Loompa. Die Arbeit dafür hasste der Schauspieler. Ja, also ich habe ja mit diesem ganzen Thema wirklich so gut wie überhaupt nichts zu tun. Willy Wonka wird diesmal gespielt von Timothy Chalamet, den ja schon Basti Bielendorfer quasi so als Ultralauch bezeichnet hatte.
So gut.
Eine Meinung, die ich für anschlussfähiger nicht halten könnte. Stimme ich natürlich vollumfänglich zu. Und Hugh Grant hat da mitgespielt als Oompa Loompa. Was hat er da? Hilf mir mal ganz kurz. Was trägt man dabei? Wie sieht man da aus als Oompa Loompa?
Du hast so eine Art Perücke.
Ja.
Und er fand die Dreharbeiten generell einfach schrecklich.
Ja.
Aber ist dir an Hugh Grant mal aufgefallen, dass er eh all seine Rollen beschissen findet? Also Stimmt. Er ist so ein grumpy Guy, obwohl
Total.
Er in all seinen Filmen so ja. charmant ist.
Ja.
Aber spricht in Interviews und es gab ja auch diesen Auftritt auf dem roten Teppich, wo er diese Interviewerin
oh
hat wissen lassen, wie dümmlich
das
die Fragen sind.
Das war auch wirklich ein dümmliches
sind.
Interview, ne?
Ja,
also ich meine, rote
Teppich-Fragen.
Ja,
ist
richtig.
Immer.
Ja.
Aber trotzdem mag ich diese Grumpy Cat-Art, die er hat. Und meine Theorie ist einfach, der Mann hat 5 Kinder und der muss Geld heranschaffen.
Ist er der Pocher Englands? Ja.
Nein, also dass er diese Rollen wählt, weil er sagt, die bringen mich weiter.
Ja, wahrscheinlich eher nicht.
Künstlerisch,
ne?
Sondern.
Na, ja. Mir geht's mit Hugh Grant auch so. Ich fand den in den 90ern, habe ich den wirklich, ich will nicht sagen gehasst, aber ich habe den nur so, ich meine klar, in den 90ern war ich halt irgendwie so 17, 18 und das war für mich halt einfach so der stammelnde Typ aus diesen britischen Komödien, so 4 Hochzeiten, ein Todesfall und so. Das war halt für mich so ein bisschen so wie das, was Timothy Chalamet für Basti Bielendorfer jetzt ist. Das war halt auch so ein lauchiger Typ, so ein stammelnder
aber
Engländer.
Aber dann hast du About a Boy gesehen.
Exakt. Und dann habe ich mich in Hugh Grant verliebt. Da fand ich ihn toll.
Das kommt seinem echten Charakter
Exakt.
Vermutlich am nächsten.
Wirklich. Und ja, da fand ich genau, in About a Boy habe ich mich wirklich in Hugh Grant verliebt. Und genau das, was du sagst, ich glaube auch, dass er wirklich so ist. Hugh Grant war auch vor ein paar Jahren mal bei Wetten, dass? Ich glaube sogar noch mit Markus Lanz. Oh. Und da war er wahnsinnig witzig. War ein perfekter
internationaler Gast. Er erinnert mich auch jetzt nicht nur derselbe Name, aber so Hugh Laurie, Dr. House, hat auch diese Vibe, so ein bisschen dieses satirische, spitz, scharfzüngige.
Ja, so ein bisschen auch so leicht entrückt immer das Ganze, genau, so irgendwie immer so ein bisschen im Abseits steht, so misanthropisch. Bisschen, ja, kommt mir wirklich alles sehr, sehr entgegen, muss ich sagen. Und was sagt das über uns aus?
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Vater klammerte sich fest, 8 Meter tief. Mutter und Kind stürzen aus Skilift. Das Unglück ereignete sich am Lerchwald-Express im Zillertal. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Ja, also es war so, dass eine Mutter und ein Sohn aus einem Skilift gestürzt sind. So, also 8 Meter tief, das ist natürlich alles ganz schrecklich. Nur wie die Bild-Zeitung es überschrieben hat, ist natürlich fantastisch. Also 8 Meter tief, Mutter und Kind stürzen aus Skilift. Aber drüber noch geschrieben, Vater klammerte sich fest.
Wie er so als Feigling geframed wird.
Ja, wirklich, also ist überdeutlich.
So ein menschliches Instinkt.
Pussy-Papa klammert sich fest.
Schrecklich, das ist so fies, wenn der das morgen in der Zeitung liest.
Ja, aber wirklich, ne, wo du denkst, ey.
Frau wird ihn nie wieder so liebevoll ansehen, weil ja, du hast dich da festgeklammert.
Ja, es gibt doch diesen schwedischen oder norwegischen Film, in dem eine Lawine Richtung Skihütte herniedergeht. Und das ist, glaube ich, so ein Dogma-Film. Das ist so ein bisschen so wie die Richtung, ist es sogar vielleicht Thomas Winterberg oder so oder Österlund? Ich glaube, es ist von demjenigen, der Triangle of Sadness gemacht hat. Ich weiß es nicht.
Ich habe nämlich nur die amerikanische Version gesehen mit Julia Louis-Dreyfus und Will Ferrell.
Ja.
Und das war großartig, weil genau wie du sagst, da kommt diese Lawine. Und die Mutter hält ihre 2 Söhne fest, so Teenies.
Genau, also die Lawine rast talwärts auf so eine Gastronomie, aber so eine Skihütten-Gastronomie zu.
Genau, und die Mutter schützt die Kinder und der Vater haut, glaube ich, ab. Der ist ja weggelaufen oder so.
Genau.
Und danach ist diese Ehe wirklich in der Krise, weil die Mutter dann denkt, ja, was bist du denn für einer?
Ich glaube, der Film heißt Höhere Gewalt. Höhere Gewalt und der Regisseur heißt Ruben Östlund. Das war's. Aber das mal nur am Rande. Ja, also der Vater.
Sehr sehenswert.
Ja, absolut, genau, absolut sehenswert. Und tja, gut, also das muss die.
Haben wir jetzt den Vater auch nochmal gebasht?
Ja, wir haben den Vater auch nochmal unter den Bus geworfen. Naja, und jetzt nochmal richtig.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Sie ahnen, wenn ich Ihnen jetzt die Überschrift vorlese, Sie ahnen relativ bald, um wen es gehen könnte.
Lieber Lokführer Rambo, wieder müssen wir Unschuldige leiden. Unsere Herzen sind wund. Da ist die Weltlage. Und dann fährt auch kein Zug mehr. Unsere Nerven haben Grenzen. Es wird Glatteis vorhergesagt. Wie komme ich an meinen Arbeitsplatz? Wie zur Adventsfeier meiner Tochter? Das alles ist Ihnen, Klaus Weselski, wurscht. Sie sind der Chef der Lokomotivführer, die streiken. Da ist am Freitag das Glatteis, das zu vielen Unfällen führen wird. Mit vielen Verletzten. Hoffentlich gibt es keine Toten. Da ist die zweite Kerze, die ihre Tochter mit ihrer Mutter anzünden will. Da sind die vielen Unschuldigen, die frierend in ihre Mäntel gehüllt, zitternd vor Kälte in den Bahnhöfen stehen. Wenigstens den Weihnachtsfrieden wollen sie einhalten. An Heiligabend wollen sie nicht streiken. Ja, soll man dafür Danke sagen? Was erlauben sich die Lokführer, in die Geheimnisse der heiligen Nacht einzugreifen? Meine Geduld mit den Lokführern geht zu Ende. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Er neigt ja wirklich nicht zum Drama.
Er ist sehr emotional.
Er ist wirklich sehr emotional. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie das wohl wird, wenn er bei Ronzheimer im Podcast zu hören sein wird. Paul Ronzheimer war bei Franz Josef Wagner.
Nein.
Ich habe Fotos gesehen, es waren Weinflaschen, aber es waren auch Wasserflaschen auf dem Tisch.
Ist er schon raus?
Nee, ist noch nicht raus, so rund um Weihnachten rum. 3 Stunden oder so. Das ist mein persönliches Alles gesagt. Fantastisch.
Das hören wir uns an.
Ich bin total gespannt, ob er genauso klingt wie hier. Oh boy. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz wichtig. Deutsche Knochenmark-Spenderdatei unbedingt registrieren unter dkms.de. www.gutenacht.de. Ganz, ganz wichtig.
Bitte,
sich einfach
sehr leicht
registrieren. Es ist wirklich leicht. Abstrich in der Wange. Das ist nur wirklich, also gerade nach Corona sollte das nun wirklich jeder beherrschen. Und auch nicht erschrecken. Also selbst das, was, wenn man dann später punktiert wird oder so, es ist nicht schmerzhaft, gar nichts. Es ist nichts mit Schmerzen verbunden. Es gibt keine Probleme, aber registrieren, ganz, ganz wichtig. Kann so vielen Menschen helfen.
Bleib gesund.
Bleib gesund, bleib friedlich.
Tschüss.
Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.